Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Ruslan Amirov. Schön, dass auch Sie da sind. Heute widmen wir uns einer neuen Studie. Der Name der Studie lautet Motive und Motivation in der Flüchtlingshilfe. Oder anders ausgedrückt, warum engagieren sich Menschen denn in der Flüchtlingshilfe? Ich spreche gleich mit einem der Autoren. Danach schauen wir uns eine Ausstellung zu Rechtsterrorismus an und wir lernen noch einmal posthum den Autor Gabriel García Márquez kennen, der in dieser Woche vor 10 Jahren verstorben ist. In unseren Kulturtipps lesen wir dann zum Schluss ein nicht alltägliches Buch mit Cartoons zu Demokratie und Rechtsstaat. Freiwilligenarbeit ist in der Flüchtlingshilfe unabdingbar. Viele Initiativen und Unterstützungsprojekte sind ohne helfende Hände gar nicht zu realisieren. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hat nun eine Studie veröffentlicht und sie trägt den Namen Motive und Motivation in der Flüchtlingshilfe, Ergebnis einer Befragung zum freiwilligen Engagement. Über 4000 Teilnehmende haben dazu beigetragen, um genau herauszufinden, wie denn freiwilliges Engagement gefördert werden kann, welche Motive die freiwilligen Helfer haben und, sehr wichtig, wie man dieses freiwillige Engagement fördern kann. Mir zugeschaltet ist nun Alex Wittliff, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Sachverständigenrat für Integration und Migration und er ist einer der Co-Autoren dieser Studie. Grüße Sie, Herr Wittliff.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Wittliff, welche Arten von Engagement für Schutzsuchende gibt es denn? Also Geld, Zeit, Hilfe, Unterkunft? Ungefähr so?
Ja, also zunächst einmal all das, was Sie aufgezählt haben. Und daneben gibt es noch einen ganz großen Block, den wir zusammengefasst haben in der Kategorie anderweitig vor Ort geholfen. Und darunter fallen eben alle informellen Hilfestellungen, wie zum Beispiel Unterstützung bei Behördengängen oder beim Zurechtkommen insgesamt. Also das gehört eher zu dem informellen Teil der Hilfe. Und es sind insgesamt 51%, die auf diese Weise Geflüchteten geholfen haben.
51% ist viel, weil es ist ja auch etwas, so einfach zu Behörden gehen, das macht man ja nicht, das ist eine große Hürde. Ist das mit die wichtigste Unterstützung?
Wie ich im Eingang schon erwähnt habe, es ist ein ganzes Potpourri an Unterstützungsleistungen. Ja, also wir haben neben anderweitig vor Ort geholfen auch noch ein bisschen weiter versucht auszudifferenzieren. Zum Beispiel festgehalten, dass sich 24% im Sprach- und Lernbereich engagiert haben und das, was Sie vorhin erwähnt haben, Flüchtlinge zu Hause aufgenommen haben, insgesamt 17% und 12% haben sich in einer Erstaufnahmeeinrichtung engagiert.
Aber jetzt insgesamt sind es 13% aller, die sich in Deutschland freiwillig engagieren, die machen das für die Flüchtlingshilfe. Würden Sie jetzt sagen, sind es starke 13% oder sind wir bei nur 13%?
Ja, wie immer ist alles relativ. Was wir machen ist, wir beobachten und versuchen, unsere Zahlen ein bisschen in den Kontext zu stellen. Wir wissen ja, wir haben 15/16 einen enormen Anstieg in den Anteilen der Flüchtlingshilfe gesehen. Der ist danach ein wenig geschrumpft und wir haben jetzt über die letzten Jahre gesehen, es ist, ja, wir sind da in einem konstanten Bereich. Es geht weder zu stark nach oben noch zu stark nach unten. Es ist im Übrigen auch etwas schwierig zu vergleichen, denn je nach Studie haben sie eine unterschiedliche Definition von Engagement. Also ich würde mich da nicht zu sehr an den Zahlen, sondern an den relativen Entwicklungen festhalten.
Das heißt aber, es gibt Menschen in der Bevölkerung, die sich bislang nicht in der Flüchtlingshilfe engagieren, aber ich glaube, die sich's vorstellen könnten.
Genau, das ist eine Gruppe, für die wir uns in unserer Studie sehr interessiert haben, die sogenannten Engagementbereiten. Die haben wir uns angesehen, nicht nur unter denen, die sich gar nicht engagieren, sondern auch innerhalb derer, die sich in anderen Bereichen engagieren. Wir haben versucht, diese Gruppe zu quantifizieren und kommen auf einen, ja, für uns überraschend großen Anteil von insgesamt 26%, die sich bislang nicht engagieren, sich aber ein Engagement in der Flüchtlingshilfe vorstellen könnten.
Und wenn Sie Menschen, ja, Sie haben ja auch Zahlen von Menschen, die sich nicht engagieren, was sind da die Gründe? Zeitmangel zum Beispiel?
Ja, also das ist tatsächlich der größte Block. Ich habe zu wenig Zeit, sagen insgesamt 53% der Engagementbereiten und etwas weniger 42% der Nicht-Engagementbereiten. Das muss man auch ein wenig, ein Stück weit relativieren, denn wenig Zeit kann auch als Fluchtkategorie dienen. Ja? Also wir haben darüber hinaus noch weiter gefragt, was andere Gründe sein könnten. Und da würde ich gerne auf ganz wenige Punkte eingehen, und zwar: Einerseits wissen immerhin 20% nicht, wie sie sich engagieren können. Das heißt, da besteht einfach Informationsbedarf, der nicht bedient wird. 20% bei den Engagementbereiten, bei den Nicht-Engagementbereiten sind es 6%. Und ganz interessant fanden wir außerdem, wer ist denn eigentlich verantwortlich für Flüchtlinge? Da haben wir die Frage gestellt, ist denn der Staat in erster Linie verantwortlich? Und insgesamt, das fanden wir interessant, haben 13% der Engagementbereiten und 26%, also doppelt so viele der Nicht-Engagementbereiten, sehen hier den Staat in der Erstverantwortung.
Ja. Welche Menschen sind es denn am Ende, die sich besonders für Flüchtlinge engagieren? Was macht die aus?
Ja, da kommen wir auch schon zum Kern unserer Studie. Denn wir wussten aus der Forschung bislang um die Einflussfaktoren auf Engagement. Also wir wussten, dass eine höhere Bildung mit einem höheren Engagement eingeht. Wir wussten, dass Jüngere sich häufiger engagieren oder Frauen auch sich häufiger engagieren. Was wir bislang aber nicht gewusst haben, ist, was ist eigentlich mit den Motiven? Inwiefern spielen diese eigentlich eine Rolle für Engagement? Und genau das haben wir in unserer Studie erhoben. Dazu war ein kleiner Trick notwendig, denn wenn Sie etwas aussagen wollen über die Wirkung eines bestimmten Faktors, brauchen Sie ja eine Referenzgruppe. Das müssen Sie sich so ähnlich vorstellen wie bei klinischen Studien, da brauchen Sie ja auch immer eine Referenzgruppe. Und das haben wir auch gemacht, indem wir, das ist ja so, man könnte es als Trick 17 betrachten, indem wir gesagt haben, man kann Motive auch als allgemeine Bedürfnislagen formulieren. Und das haben wir gemacht und waren dadurch eben in der Lage, Motive auch bei Nicht-Engagierten abzufragen und konnten uns dann genau ansehen, welche Rolle spielt denn jetzt jedes einzelne der von uns operationalisierten Motive für die Engagementwahrscheinlichkeit in den jeweiligen Bereichen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Politik schauen, viele sehen die Politik in der Verantwortung, haben Sie gesagt, aber was kann denn die Politik und vielleicht auch auf kommunaler Ebene, was kann denn da getan werden, dass mehr Menschen sich ehrenamtlich engagieren?
Das ist die ganz große Frage, nicht? Es gibt natürlich viele Gründe für und gegen ein Engagement. Und es ist zuletzt auch eine ganze Reihe an Handlungsempfehlungen erschienen, was man alles verbessern müsste. Jetzt haben wir uns in unserer Studie erstmal mit den Gründen beschäftigt, die für ein Engagement sprechen, nämlich diese Motive, die ich eben erwähnt habe. Und haben dann geschaut, was kann man eigentlich tun, um die Menschen genau bei diesen Motiven abzuholen und sich eben an die Motive zu wenden, von denen wir wissen, dass sie einen großen Einflussfaktor für die Engagementwahrscheinlichkeit bedeuten. Und genau das ist auch das, was wir versuchen in der Studie bereitzustellen, nämlich ein Tool, das es nicht nur der Politik, sondern auch Institutionen, Einrichtungen, Vereinen ermöglicht, die eigenen Flüchtlingshelfenden oder auch Allgemeinhelfenden, also das heißt außerhalb der Flüchtlingshilfe, genauer anzusehen und zu verstehen, was bewegt sie eigentlich zu einem Engagement mit Blick auf die Motive. Ja. Das heißt, wenn wir vorher gesagt haben, wir wissen, höher gebildete Frauen und Jüngere und so weiter sind für die Flüchtlingshilfe besonders engagiert, hier haben wir jetzt auch noch Motivlagen, die gezielt angesprochen werden können.
Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, in die Studie zu schauen, weil dann hat man einen Handwerkskasten parat. Freiwillige Hilfe in der Flüchtlingsarbeit, die ist also vorhanden. Vielleicht könnte es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr sein. Und die Politik könnte entscheidenden Beitrag dazu leisten. Das war Alex Wittliff, Co-Autor der Studie Motive und Motivation in der Flüchtlingshilfe. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Wittliff.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Die Morde des NSU Anfang der 2000er Jahre in Deutschland, der Terroranschlag auf zwei Moscheen 2019 in Christchurch in Neuseeland oder der Anschlag vom 9. Oktober ebenfalls 2019 in Halle an der Saale. Alles Fälle von Rechtsterrorismus. Im Münchner NS-Dokumentationszentrum findet nun eine Ausstellung statt, die sich mit diesen und weiteren Fällen beschäftigt. Das Ziel: nicht den Tätern, sondern den Opfern eine Stimme geben. Meine Kollegin Christine Hamel hat sich die Ausstellung angeschaut.
Zur Charakteristik des Rechtsterrorismus gehört es, dass es meist keine Bekennerschreiben gibt, da die Taten durch ihre Ziele für sich stehen sollen, so wie die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds des NSU zwischen 2000 und 2007. Den bisweilen skandalös verharmlosenden Umgang der Behörden mit politisch motivierten Morden von rechts kommentierten die Goldenen Zitronen damals ironisch mit dem Titel »Rabammel Rabum, das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um«.
Herrgott, zack, Rabammel, Rabum, das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um.
Rechtsterrorismus, Verschwörung und Selbstermächtigung ist der Titel einer Ausstellung, die im Münchner NS-Dokumentationszentrum die Geschichte rechter Gewaltverbrechen von 1945 bis heute aufrollt. Zu sehen sind Fotografien, Zeugenaussagen, Beileidsbekundungen, persönliche Dinge der Opfer, der Türrahmen der Eichenholztür der Synagoge in Halle, die dem Angriff des Attentäters 2019 standgehalten hatte. Oder der Papierkorb, in dem die Bombe des Oktoberfestattentats 1980 platziert worden war. Rechtsterrorismus, das stellt die Schau klar heraus, ist eine kontinuierliche Gefahr. Projektleiterin Ulla Britta-Vollhardt skizziert ihre Entwicklung.
Wir haben die erste Phase, die eben noch sehr nah an dem untergegangenen NS-Regime dran ist. Wir haben dann Ende der 60er Jahre wieder einen Hoch, eine rechtsterroristische Szene, die sich sammelt im Kampf gegen die Brandsche Ostpolitik, also wo es ganz klar wieder den Nationalismus gibt. Und heutzutage ist eben die Vernetzung im Internet, die Radikalisierung, das große Thema. So wie zum Beispiel eben der Attentäter von Halle sich auf das Attentat in Christchurch bezieht.
Der Attentäter, der in Christchurch bei Angriffen auf zwei Moscheen am 15. März 2019 seinen Morden live gestreamt hat, wird ein halbes Jahr später für Stefan B. in Halle zum Vorbild, der seinen Angriff auf die Synagoge und die Ermordung zufälliger Passanten auch live im Internet überträgt.
Wir wissen auch, wenn man von der Internationalität dieser Szene spricht, dass zum Beispiel der Attentäter von Christchurch Kontakte zu Martin Sellner, dem Chef der Identitären, in Österreich hatte. Man ist in Kontakt miteinander.
Das Ziel dabei immer, Angst und Schrecken zu verbreiten, die offene, pluralistische Gesellschaft und die Demokratie zu untergraben, wie beispielsweise beim Oktoberfest-Attentat.
Man verursacht ein Klima der Unsicherheit. Jeder kann sich betroffen fühlen. Wir haben da auch andere Beispiele, die sich gegen einzelne RegierungsvertreterInnen richten. Also wie zum Beispiel Lübcke in Kassel.
Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde 2019 vor seinem Wohnhaus von einem Rechtsextremen erschossen. Neben Vigilantismus, also der Selbstjustiz im Namen des Volkes, befeuern Revanchismus, die Wut der Unterlegenen, Rassismus und Antisemitismus den Rechtsterror. Zur Besonderheit der Ausstellung gehört, dass sie den Fokus von den Tätern hin zu den Opfern rückt. Sie wurden wie im Fall der NSU-Morde verdächtigt, sie wurden vergessen und lange nicht gehört. Etwa 20 Fallbeispiele sollen das Bewusstsein schärfen. Nicht nur dafür, rechten Terror als solchen zu erkennen, sondern auch für eine Integration der Erinnerung an die Opfer von Rechtsterrorismus in unsere Geschichts- und Gegenwartskultur.
Rechtsterrorismus, Verschwörung und Selbstermächtigung 1945 bis heute. Die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum in München läuft noch bis zum 28. Juli. Das war ein Beitrag von Christine Hamel. Graues, volles Haar, ein grauer, dicker Schnurrbart, schwarze Augenbrauen und ein Blick, als ob er einem direkt in die Seele schauen könnte. Der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García Márquez, er war eine präsente Persönlichkeit. Mit 100 Jahre Einsamkeit und die Liebe in Zeiten der Cholera hat er zwei der bedeutendsten Werke der jüngeren Literaturgeschichte geschrieben. 1982 wurde ihm der Literaturnobelpreis verliehen. In dieser Woche jährt sich sein Todestag zum 10. Mal. Anne Demmer schaut zurück auf das Leben des Gabriel García Márquez.
Er gilt als einer der bekanntesten Autoren Lateinamerikas. Mit der Veröffentlichung des Romans 100 Jahre Einsamkeit im Jahr 1967 wurde Gabriel García Márquez, auch Gabo genannt, über die Grenzen Lateinamerikas mit einem Schlag bekannt.
Con sus 100 años de soledad, García Márquez.
Mit 100 Jahre Einsamkeit verlieh García Márquez Lateinamerika Flügel. Und es ist dieser Höhenflug, der uns heute umhüllt, uns emporhebt und uns Blumen auf dem Kopf wachsen lässt.
Ya sé que nos crezcan flores en la cabeza,
sagte Elena Poniatowska, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Mexikos, bei ihrer Dankesrede zum Erhalt des Cervantes-Preises eine Woche nach Gabos Tod im April 2014. Vorher hätten die Länder Lateinamerikas zu den Verdammten dieser Erde gehört, so die Schriftstellerin. Auch die folgenden Romane wie Liebe in Zeiten der Cholera wurden zu Welterfolgen. Den magischen Realismus hat Márquez zwar nicht erfunden, aber doch weltweit populär gemacht. Er war ein langjähriger Freund von Fidel Castro. Eine Freundschaft, die laut Márquez zwar vor allem auf ihrer gemeinsamen Leidenschaft zur Literatur basierte, wofür er von Kollegen wie Mario Vargas Llosa und Susan Sontag mehrfach kritisiert worden ist. Politik war immer ein großes Thema für García Márquez, der Zeit seines Lebens auch als Journalist arbeitete. Er sei lediglich ein Beobachter der Realität, sagte er, als er 1982 mit 54 Jahren den Nobelpreis bekommt, in einem Interview.
El compromiso político tiene que ser de todo el que tenga conciencia.
Politisch engagieren sollte sich jeder, der sich der Probleme seines Landes und seiner Zeit bewusst ist. Der Schriftsteller hat sein Publikum, seine Sphäre, die ihm erlaubt, einen sozialen Einfluss auszuüben. In Lateinamerika ist dieses Engagement viel dringender, weil es mehr gebraucht wird. Letztlich glaube ich, dass die Tatsache, gut zu schreiben, bereits eine Form der politischen Arbeit ist. Ich bin der Meinung, dass die beste politische Arbeit darin besteht, seine eigene Arbeit gut zu machen. Am 6. März 2024 wäre Gabriel García Márquez 97 geworden. Zu seinem Geburtstag gab es in allen spanischsprachigen Ländern das durchaus umstrittene Geschenk der postumen Veröffentlichung einer Novelle, die der Autor zu Lebzeiten nicht zugelassen hätte. Nach Beratung mit Literaturexperten und einer aufwendigen Arbeit, die verschiedenen Fassungen und Manuskriptteile zusammenzufügen, haben sich seine Söhne dennoch für die Veröffentlichung des Buches »Wir sehen uns im August« entschieden. Gegenüber CNN erklärte sein ältester Sohn Rodrigo García Barcha: Wir lasen die verschiedenen Versionen und uns schien, dass das Buch viel besser war als das, was wir in Erinnerung hatten und was Gabo darüber gesagt hatte. Unsere Schlussfolgerung war, dass Gabo durch seine Altersdemenz die Fähigkeit verloren hatte, das Buch zu beurteilen. Wir standen also vor der Wahl, seinem Willen zu gehorchen oder nicht zu gehorchen, und das war gar keine leichte Entscheidung. Aber am Ende waren wir der Meinung, dass das Buch viele Qualitäten einer großen Erzählung hat, und schließlich beschlossen wir, dass die Leser selbst urteilen sollten, auch wenn wir deshalb als Verräter abgestempelt werden. Márquez selbst soll das Buch als Dreck bezeichnet haben. In dem Roman, der bereits auch auf Deutsch erschienen ist, geht es um eine Frau, die sich jedes Jahr im August zum Grab ihrer Mutter auf einer Karibikinsel begibt. Bei diesen Reisen lässt sie ihr Leben hinter sich, um erotische Abenteuer mit Fremden zu erleben. Purer Machismo und betrübliches Alterswerk ist von einigen Lesern zu hören, ungeachtet der betörenden Bilder und der Magie seiner Sprache, wie die Neue Züricher Zeitung schreibt. Mit 35.000 verkauften Exemplaren einen Monat nach seinem Erscheinen führt der Roman in Mexiko allerdings bereits die Leserlisten an. Ein kleines Meisterwerk mit einem spektakulären Ende, meint ein Kritiker des Schweizer Rundfunks. Gabriel García Márquez starb am 17. April 2014 in Mexiko-Stadt.
Zum 10. Todestag eines der größten Schriftsteller Lateinamerikas. Das war Anne Demmers Beitrag zu Gabriel García Márquez. In unseren Kulturtipps wird es heute musikalisch mit Fred Hirsch und Silent Listening. Davor gehen wir aber ins Theater und setzen uns näher mit dem R-Faktor auseinander. Und wir schauen uns das Buch mit dem Titel »Wir haben die Wahl an«, eine Cartoonsammlung zu Demokratie und Rechtsstaat. Die Kulturtipps von Christina Dümmer.
2024 ist das Wahljahr schlechthin. USA, Großbritannien, EU-Wahlen, Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und allerorten geht es nicht nur um den normalen politischen Wechsel, sondern um die Verteidigung der Demokratie. Wir haben die Wahl. Internationale Cartoons zu Demokratie und Rechtsstaat heißt das im Lappan Verlag gerade erschienene Buch zum Thema Demokratie und Rechtsstaat. Spröde ist das Buch mit den vielen unterschiedlichen Cartoons keinesfalls. Vielmehr bringen schonungslos, ehrlich und vor allem humorvoll unterschiedliche Cartoonisten mit ein paar Federstrichen ihren Blick auf Demokratie und Rechtsstaat zum Ausdruck. Auch für Jugendliche wie die 17-jährige Agathe ist das Buch geeignet.
Also in diesem Buch haben verschiedene Künstlerinnen und Künstler viele Cartoons gemalt. Till Mette zum Beispiel hat darin ein Bild gemalt. Da ist ein Reporterteam vor einer Synagoge zu sehen. Und die Synagoge ist mit Hakenkreuzen besprüht. Und der Reporter sagt, die Polizei schließt antisemitische Motive bei diesem Anschlag nicht völlig aus. Blättern wir mal weiter. Da ist Trump zu sehen, ganz wütend. Und da steht, wenn wir weniger testen, haben wir weniger Covid-19-Fälle. Wenn du Kritiker zum Schweigen bringst, sind alle mit dir einverstanden. Wenn du Wahlen verhinderst, kann man dich nicht abwählen.
Wachrütteln, Gedanken provozieren, Meinungen ändern, Engagement schaffen. Ein witziges Buch zu einem ernsten Thema. Wir haben die Wahl. Internationale Cartoons zu Demokratie und Rechtsstaat.
Und wenn wir jetzt nochmal weiterblättern, da ist ein Bild zu sehen mit Diktatoren, die zusammensitzen. Und da sagt einer zu den anderen, davon rate ich euch wirklich ab, Bildung bringt nur Unruhe.
Herausgegeben hat das Buch der Kommunikationswissenschaftler Christian Langer, der im Vorwort schreibt, Cartoons sind Wahrheiten, die die Welt braucht, um nicht im Brei der wohlgefälligen Relativierung zu vergessen, worum es im Kern geht, um die wahrhaftige Auseinandersetzung um den richtigen Weg. Wir haben die Wahl, ist bei Lappan erschienen und kostet 18 Euro.
Heute Abend erzählen wir Ihnen Geschichten aus der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene von Nichtweiß.
R-Faktor, das Unfassbare, ist ein Theaterabend, der angelehnt ist an die damalige Fernsehsendung X-Faktor, das Unfassbare, in der übersinnliche und übernatürliche Geschichten präsentiert werden und die Zuschauerschaft dazu eingeladen ist zu raten, ob diese Geschichten wirklich so passiert sind. Und bei unserem Theaterabend ist der Spin, dass es keine übernatürlichen Geschehnisse sind, sondern Rassismuserfahrungen im Film und im Theater, die so unfassbar sind, dass man sie in Frage stellt.
So die Schauspielerin Shafak Şengül, die in dem Stück R-Faktor, das Unfassbare, von Alltagsrassismus erzählt. Ayşe Gwendiyan hat das Stück geschrieben und auch Regie geführt. Ayşe Gwendiyan, in Wien geboren, studierte Jura, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte, bevor sie ihre Regieausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule in München begann. Am kommenden Donnerstag ist R-Faktor, das Unfassbare, in den Kammerspielen in München zu sehen. Das Besondere, Shafak Şengül, die an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock ausgebildet wurde, spielt dabei ganz alleine die vielen unterschiedlichen Figuren und wurde dafür auch prämiert.
Die besondere Herausforderung bei dem Abend ist oder war, dass ich knapp 25 Figuren gespielt habe, alleine, und wir das Ganze in Videoaufnahmen festgehalten haben und ich parallel dazu als Moderatorin durch den Abend führe. Das heißt, die ganzen Geschichten werden projiziert auf das Bühnenbild und mein Spielpartner ist in dem Fall keine andere Person, sondern das Videomaterial, in dem diese Geschehnisse dargestellt werden.
R-Faktor, das Unfassbare von Ayşe Gwendiyan, ist am kommenden Donnerstag im Werkraum an den Kammerspielen in München zu sehen. Leise ist er, präzise, sein Klavierspiel geht unter die Haut. Ausdrucksstark, erfinderisch und überraschend ist die Musik des US-amerikanischen Pianisten Fred Hirsch, der seit über 30 Jahren als Jazzmusiker geschätzt wird. Fred Hirsch ist ein herausragender Solist, der vielseitig improvisiert, komponiert und auch als Bandleader und Pädagoge tätig ist. Silent Listening ist sein soeben erschienenes neues Album, das einen interessanten Bogen zwischen Songs und spontan komponierten Stücken zieht. Perlende Musik mit viel Raum zum Atmen ist dabei herausgekommen. Das neue Album wurde in der besonderen Akustik des Studios in Lugano entwickelt und aufgenommen. Silent Listening von Fred Hirsch ist beim Label ECM erschienen.
Viel Raum zum Atmen hat man also bei Fred Hirsch. Wir dagegen haben unseren Raum bis in die letzte Ecke genutzt und vollgestellt mit interkulturellen Themen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das waren die Kulturtipps von Christina Dumas. Und das war das interkulturelle Magazin mit mir, Ruslan Amirov. Schön, dass auch Sie heute mit dabei waren.